Hallo, wir feiern in diesen Tagen ein kleines Jubiläum.
Ein Jahr Wortschritte.
Dazu schauen wir einmal hinter die Kulissen unseres Podcasts.
Wenn Sie zurückblicken, wo war es am schönsten?
Wir begeben uns auf die Spuren der Wortschritte.
Haben Sie sich eigentlich mal verlaufen?
Und wir fragen uns, wer ist eigentlich der Typ, der hier immer die Fragen stellt?
Jörg Eils.
Was macht er? Woher kommt er?
Und wie sind Sie dann aus Ihrer Badewanne selbst zum Radio gekommen?
Sie merken schon, irgendwie ist heute alles anders.
Darüber werden wir zu sprechen haben.
Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eils.
Ja, das ist richtig, Wortschritte mit Jörg Eils, aber heute mit vertauschten Rollen, denn Jörg Eils stellt heute nicht die Fragen, sondern beantwortet sie.
Ja,
und wer die Fragen stellt, das bin ich, Steffen Riesenberg. Lieber Herr Eils, ein Jahr Wortschritte, darauf blicken wir zurück. Die 20. Folge ist jetzt mit Ihnen selbst.
Wie es ist die 25., wenn ich unterbrechen darf. Wir haben heute ein kleines Jubiläum.
Die 25. Folge.
Ja, genau.
Dann fühle ich mich gleich noch viel gebauchpinselter, dass ich die Fragen stellen darf. Wie fühlen Sie sich denn auf der anderen Seite des Podcasts als Fragenbeantwortender?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, super hier. Das ist es nicht.
Ja.
Es ist ungewohnt. Aber ja, so ist es halt. Jetzt machen wir das.
Steffen Seibert ist ja damals auch vom ZDF zur Bundesregierung gegangen als Pressesprecher und der hat dann auch nach einiger Zeit gesagt, Fragen stellen ist viel einfacher als Fragen zu beantworten.
Das ist es definitiv.
Ihre Podcasts fangen ja immer so an, dass der Gast sich erstmal nochmal vorstellt.
Ja.
Und darum würde ich Sie jetzt auch bitten in den ersten 20 Schritten, wer ist Jörg Eils?
Also, mein Name ist Jörg Eils. Ich bin bald 57 Jahre alt, wohne mit meiner Lebensgefährtin in Gelsenkirchen und unserem Hund Pauli. Mhm. Ich habe zwei Kinder. Ja, und ich bin seit August 2020 für die beiden evangelischen Kirchenkreise Gladbeck, Bottrop, Dorsten und Recklinghausen, wie man so schön sagt, der Fachmann für Kommunikation und neue Medien. Und, das muss man vielleicht auch noch sagen, ich bin praktisch der Macher und Erfinder von Wortschritte.
Darüber werden wir zu sprechen haben auf unserem kleinen Spaziergang. Und wo sind wir heute?
Wir sind heute an der Wasserburg Lüttinghof in Gelsenkirchen. Das ist so eine der Hunderunden, die ich mir mal gehe mit meinem Hund. Ist wunderschön. Wir stehen jetzt gerade auch vor der Wasserburg. Ein altes Gebäude, das mitten im Wasser steht. Von daher auch der Name Wasserburg. Ja. Hier sind mehrere Betriebe ansässig. Ich weiß jetzt im Detail nicht, welche das sind. Aber es ist ganz schön hier, oder?
Total. Und ich habe, als ich das auf der Landkarte nachgeguckt habe, gesehen, es ist auch ein gut gewählter Ort, weil es in Ihrer Heimatstadt Gelsenkirchen ist.
Ja.
Und auf neutralem Boden sozusagen zwischen Recklinghausen und Gladbeck-Bottrop-Dorst.
Ja, das ist ja das Schöne an meinem Job halt, dass ich genau dazwischen liege. Das heißt, ich fahre einmal nach rechts nach Recklinghausen oder nach links nach Gladbeck, wobei meine Büros sind.
Mhm. Genau. Ein Jahr Wortschritte. Haben Sie sich eigentlich mal verlaufen?
Nein. Also den Weg haben wir immer wieder gefunden, weil die Strecke sucht sich ja immer der Gast aus.
Ja.
Und der kennt in der Regel ja den Weg. Mhm. Nein, also verlaufen haben wir uns nie. Vielleicht in den Worten, aber nicht auf der Strecke.
Das kann ja mal sein, wenn man so ins Plaudern kommt. Wenn Sie zurückblicken, wo war es am schönsten?
Also es waren einige Orte dabei. Also die Bottropper Stadtteiche fand ich zum Beispiel wirklich gut. Da waren wir ja sogar zweimal, einmal mit Anja Hoppe und jetzt zuletzt mit Lisa Krängel, mit Pfarrerin Krängel.
Ja.
Einfach sehr schön. Aber es gab auch andere. Also das Ruhrstadion war natürlich ein Highlight.
Ja.
Ich fand aber auch die Gänge über die Friedhöfe, die hatten auch so eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Atmosphäre. Das war auch, ich glaube, wir waren auf drei Friedhöfen.
Prägen die Orte die Gespräche?
Ein Stück weit vielleicht, aber nicht wirklich, weil der Ort ist ja nicht das, worum es wirklich geht. Der Ort ist ja praktisch nur so das Sahnehäubchen obendrauf. Das, was immer wieder so ein Stück weit dazwischen kommt, wo man wirklich sagt, ach, wo sind wir jetzt hier gerade, was sehen wir gerade, welche Leute kommen uns gerade entgegen. Ja. Ich erinnere mich wirklich an die Folge mit unserem Verwaltungsleiter Jürgen Bahl, wo wir auf einem ganz schmalen Pfad unterwegs waren. Und wir sahen schon von Weitem, da kommt ein Traktor. Und wir mussten uns gemeinsam mit unserem Fotografen Michael Bokelberg in die Brennnessel schlagen, um da wirklich Platz machen zu
können. Bokelmann?
Habe ich was Falsches
gesagt? Bokelberg.
Bokelberg? Ja, wir fangen gerade erst an. Ja, Entschuldigung, Michael.
Ja, das mit dem Trecker habe ich auch in echt guter Erinnerung. Das sind ja so Begegnungen am Wegesrand, die ja manchmal auch ganz witzig sind.
Ja, also der Reifen des Traktors ist ja höher gewesen als ich. Also so ungefähr so groß wie Sie. Also der wird mal, das ist ja schon demütig, ja, halt, wenn da so ein Riesenreifen an einem, ich sag mal so in 20 Zentimeter Entfernung vorbei
war. Genau, weil der Weg war irgendwie auch nicht so breit, dass man gut ausweichen konnte.
Genau.
Ja.
Wir gehen jetzt noch einmal so ein bisschen, glaube ich, hier rum, aber wir müssen nachher wieder zurück auf den Pfad.
Machen wir.
Aber wir gucken uns noch ein bisschen die Wasserburg an.
Wunderschön hier.
Ja. Hier finden auch ganz viele Hochzeiten statt.
Ja, natürlich.
Das ist natürlich die Traumkulisse.
Aber für ja, viele. Natürlich nur Standesamtliche, nicht Kirche.
Ja, das tut mir jetzt leid.
Sie haben eben gesagt, Sie sind der Erfinder von Wortschritte.
Ja.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ach, das ist, glaube ich, ein längerer Prozess gewesen. Als ich damals den Job zugesprochen bekommen habe, dass ich halt bei der Kirche anfange oder mich auch dafür entschieden habe, es zu tun, habe ich mir natürlich überlegt, was wäre so ein Leuchtturmprojekt, womit man starten könnte. Und das habe ich dann so ein bisschen vor mich hin gedanklich hingehen lassen. Und dann kam ich irgendwann auf den Podcast und dachte mir, das könnte doch ein toller Aufschlag sein. Zumal ich ja ursprünglich vom Radio komme, viele Straßenumfragen gemacht habe.
Auch darüber werden wir später noch zu sprechen haben.
Ja, genau. Von daher war die Entscheidung natürlich logisch für mich. Am Anfang steht meistens immer der Name. Mhm. Das ist das Wichtigste, glaube ich, eigentlich auch bei so einem Podcast. Und ja, am Anfang waren natürlich auch so andere Begriffe im Spiel wie Borg glaubste, hatte ich damals auch. Das war mir aber zu Ruhrpott-mäßig.
Borg glaubste, müssen wir eben erklären, ist jetzt ein Instagram-Account von mehreren Menschen, die aus der Westfälischen Kirche digital unterwegs sind und wo jeweils es Takeovers gibt, wo jeder für eine Woche das Programm gestalten kann.
Genau.
Aber Sie haben sich gegen Borg glaubste entschieden?
Genau. Und dann kam irgendwie auf ein Wort, weil es war ja klar, dass ich immer mit einem Gespräch mit irgendjemand das machen wollte. Und war jetzt mir ein bisschen zu sperrig. Aber das Wort ist dann halt geblieben. Und dann habe ich angefangen, über das Wort natürlich als alter Wortspieler irgendwas zu suchen, was natürlich passte.
Guten Morgen. Was hier knallt, sind Luftballons von einer Hochzeit, die offenbar erledigt ist und jetzt abgearbeitet ist. Und die Ballons können jetzt weg.
Also das Wort ist geblieben, angefangen halt mit Wortspielen und dann bin ich irgendwann auf Fortschritt gekommen. Mhm. Ich fand das Wort einfach sehr passend, gerade auch in Bezug auf meinen Job, auf die Kirche. Also wir müssen ja Fortschritte machen, ja, und deswegen bot sich das an und deswegen war das genau auch gleich die richtige Entscheidung. Mhm. Ja, und dann ging es halt weiter. Dann entwickelte sich eben aus diesem Wortschritt dann auch das, was passiert.
Ja.
Weil daraus ergab sich dann halt auch plötzlich der Gedanke zu sagen, ey, dann lass uns doch gehen. Weil das gibt es so in der Form natürlich auch noch gar nicht so viel. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Podcast, der das macht. Also,
ja, es gibt so Jogger-Podcasts und so, aber das ist ganz anstrengend zu hören, weil die ganze Zeit am Keuchen sind.
Ja. Mal sehen, wann ich anfange zu keuchen. Weil das ist ja doch eine andere Rolle, muss ich feststellen. Ja. Also wenn man fragt, dann redet man ja nicht so viel wie derjenige,
der... Hat man mehr Zeit zum Durchatmen.
Ja, ja. Deswegen, ich gehe jetzt auch ein bisschen langsamer.
Ist alles gut. Wir laufen jetzt gerade in so eine Hochzeitslocation rein. Hier stehen noch Bänke und ein Altar aufgebaut auf so einer Wiese. Und das sieht am Montagmorgen, der rote Teppich ist aufgerollt, alles auch so ein bisschen surreal aus.
Ja, das stimmt. Aber es ist schön.
Total.
Also das ist echt eine wunderbare Kulisse halt.
Ja,
ja, und dann kam natürlich die Idee, es wirklich im Gehen zu machen. Dann war die Frage, macht man das mit Begrenzung? Ich hatte zuerst 5000 Schritte im Kopf. Bin dann mit meinem Hund eine kleine Runde gegangen und musste dann feststellen, bei 3000 hatte ich schon 30 Minuten am Start. Ja. Und der Hund ist schnell unterwegs. Und dann dachte ich mir, mach lieber 3000, nicht 5000. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Weil die meisten Folgen sind ja so im Dreh irgendwo zwischen 35, 45 Minuten halt. Und das, ich finde, das ist auch eine gute Zeit.
Wie haben Sie die Gäste der ersten 24 Folgen ausgesucht?
Nach welchen Kriterien?
Ja.
Auch ganz spontan. Das ist immer, Also ich glaube, ich erzähle noch mal die Geschichte weiter, weil
gerne, vielleicht
ergibt sich das ja auch so ein bisschen heraus. Dann entstand ja auch die Idee zu sagen, wir machen einen Dummy. Mhm. Ne? Erstmal zu gucken und probieren, wie passt es. Und dann war natürlich sofort für mich klar, dass ich das mit Maike Siebold mache. Das war der erste Podcast, den ich aufgenommen habe, aber nicht der erste, den wir nachher ausgestrahlt haben. Aber das war zum Beispiel für mich eine ganz klare Entscheidung, weil wir kannten uns schon von früher. Ja. Und gerade so ein Dummy zu machen, ist natürlich sehr angenehm mit jemandem, den man kennt. Nur man weiß, wie der tickt, wie der reagiert.
Welche interessanten Geschichten es zu erzählen gibt.
Genau, man kennt ihn ja auch so ein bisschen halt. Ne? Das war zum Beispiel für mich erstmal das Kriterium. Ja. Und es gab ja damals, vielleicht darf man es ja auch erzählen, es gab damals ja ein paar Diskussionen, weil der Titel der Folge hieß ja Mein Leben als Pfarrfrau. Mhm. Der war ja nicht unumstritten, wenn Sie sich an die Diskussion erinnern. Ich glaube, manche kannten eben Maike Siebold nicht und haben die Ironie, glaube ich, in dem Titel gar nicht verstanden, weil Maike Siebold ja alles andere als die typische Pfarrfrau ist, die am Samstagabend dem Pfarrer das Bäffchen bügelt. Ne? Nee, das ist... Das war zum Beispiel für mich eine ganz klare Auswahl. Ja, und das andere hat sich teilweise einfach so ergeben. Das ist so, danach war ja klar, mit Maike fangen wir nicht an, sondern wir machen eine andere Folge. Ich wollte aber zum Beispiel auch nicht mit den beiden Superintendenten anfangen, weil das wäre so wieder, ja, so hierarchiemäßig irgendwie gewesen. Das wollte ich nicht. Und da kam relativ schnell der Gedanke zu sagen, ja, das ist ein neues Medium, was wir hier bestreiten. Dann reden wir auch über Kirche und Medien. Und dann kam Michael Bokelmann ins Gespräch. Nicht Bokelberg.
Ja. Mit Hund Abby, das war die erste Folge.
Ja, genau.
Und da kamen Sie auch ein bisschen außer Atem.
Ja, genau. Ja. Das war, aber ich möchte das gerne erzählen, weil der Michael hat das in dem Podcast falsch aufgesagt halt. Ne, weil er rannte auf einmal los, wie von der Tarantel gestochen. Und ich dachte, was macht er denn da? Wir wollen uns doch unterhalten. Und ich war schon wirklich 3-4 Meter hinter ihm. Und ich sage, Michael, renn doch nicht einfach mal so. Und dann sagt Michael, ja, aber der Hund zieht doch. Wie sich herausstellte, war der Hund noch 5 Meter hinter mir.
Ja. Also das war... Man kann die Folge ja noch hören. Alle Folgen sind online. Und man kann dann auch immer hören, wie zwischendurch einer ruft, Ebbe!
Genau. Ja, war sehr schön. Ich hatte zuerst auch überlegt, ob ich meinen Hund mitbringe. Aber der ist ein bisschen anstrengender. Ja. Das ist ein Hütehund, ein Briar. Der, wenn man den mal 5 Minuten außer Acht lässt, dann macht er auch, was er will. Dann ist eben ein Hüte und der macht dann eben schnell seinen eigenen Weg. Und deswegen dachte ich mir, lass ihn heute lieber zu Hause.
Ja. Jetzt führen Sie ja nicht nur die Gespräche, sondern Sie bearbeiten das auch noch hinterher und bringen das in die Form, sodass das als Podcast sich dann auch gut anhören lässt.
Ja.
Das heißt, Sie sind ja sehr vertraut mit diesen 24 Folgen. Und ich hätte jetzt hier noch mal so ein paar schnellere Fragen.
Okay.
Welches war der überraschendste Moment in einem Jahr Wortschritte?
Ja, also der überraschendste Moment. Also der überraschendste Moment war für mich, als mich zum ersten Mal jemand anschrieb und sagte, hör mal, ich möchte mit dir auf Wortschritte machen. Das war für mich zum Beispiel so der überraschendste Moment. Das war damals die Petra Decking, die Kindergartenleiterin. Und ich dachte mir, wow, was ist denn jetzt hier los? Was passiert denn jetzt hier? Da schreibt mich jemand an und will mit mir Wortschritte machen. Und das habe ich natürlich sofort dankend angenommen. Und ich muss sagen, das hat auch wirklich viel Spaß gemacht.
In welcher Folge wurde am meisten gelacht?
Das weiß ich gar
nicht. In dieser hoffentlich.
Ja, das wird sich nachher herausstellen. Ich glaube, wir haben in der Folge mit Julia Winterfeld letztes Mal wirklich sehr viel gelacht, fand ich. Weil sie auch so ein cooler, lockerer Typ ist.
Welches war für Sie der beeindruckendste Gast?
Ich müsste ja jetzt politisch korrekt sagen,
nein,
alle.
Nein.
Aber das mache ich gar nicht. Ja. Also der beeindruckendste Gast war ohne Zweifel Propst Quante. Das war für mich... Ja, das war ein ganz toller Mensch, der sich da mir offenbart hat, der sich wirklich ganz offen präsentiert hat. Und es war ja auch die Folge, wo ich im Vorfeld den größten Bammel hatte. Weil, klar, da ist ein katholischer Pfarrer, Pastor. Ich hätte natürlich gerne ein paar Fragen zum Katholizismus, also zur katholischen Kirche halt. Habe aber auf der anderen Seite gedacht, was... legitimiert mich als Protestant, eben Fragen über Kindesmissbrauch etc. zu stellen. Weil das kann natürlich auch relativ schnell in die falsche Richtung gehen halt. Aber ich muss sagen, der Mann hat mir wirklich meine Ängste genommen, meine Zweifel. Und es stellte sich einfach wirklich schnell heraus, der Mann war total locker, der war total offen und hat auch gerne alle Fragen beantwortet, auch die kritischen. Er hat ja nachher wirklich, in der Zeit kam ja dann auch der große Spiegel-Aufmacher raus über die katholische Kirche, über die vielen Kirchenaustritte. Auch durch die Folge des katholischen Erzbischofs in Köln.
Ja.
Und der hat damals echt ganz klar gesagt, der Spiegel hat recht. Und es war wirklich von daher, ich glaube schon, so die beeindruckendste Folge überhaupt. Ja. Und ich darf vielleicht auch dazu sagen, es ist im Augenblick die erfolgreichste.
Ja.
Es ist die, die am meisten bei uns bislang gestreamt worden ist.
Ja, weil er ja auch nicht nur kirchenpolitisch deutlich geantwortet hat, sondern auch sehr persönlich gewesen ist. Genau. Und ich glaube, diese Authentizität, die ist für viele Menschen attraktiv, auch über die evangelische Kirche hinaus.
1000 Schritte.
Ein Jahr Wortschritte, das sind 25 Folgen, A3000 Schritte. Wenn man das umrechnet, ist das weit mehr als ein Marathon. Ja. Haben Sie noch Ideen für mehr?
Ja, klar. Es gibt auch schon Pläne für nächstes Jahr. Am 10. Januar, wenn ich es jetzt richtig erinnere, wird der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe bei uns zu Gast sein.
Ja.
Das Thema Klimaschutz wird kommen. Mhm. Und wir werden auf jeden Fall einen Rundgang durch die umgebaute Christuskirche in Gladbeck machen.
Ja.
Jetzt freue ich mich erstmal auf die letzte Folge für dieses Jahr am 6. Dezember. Es wird praktisch unsere Weihnachtsausgabe. Und dann wird René Steinberg zu Gast sein, ja. der Comedian René Steinberg von WDR 2. Und wir werden uns ein bisschen über seine Form von Weihnachten unterhalten. Mhm. Ich glaube, das wird auch eine sehr spannende
Geschichte. Da wird sicher viel gelacht.
Definitiv. Der René ist ein toller Typ.
Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die 25 Folgen, auf diese vielleicht noch nicht, aber auf 24, was ist Ihr Fazit von einem Jahr Wortschritt?
Es hat riesen Spaß gemacht. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und ich kann wirklich gar nicht sagen, was wirklich die schönste Folge war. Wir haben jetzt gerade über den beeindruckendsten Gast gesprochen. Aber ich kann gar nicht sagen, was die schönste war. Es haben alle Folgen so ihre Spezialität gehabt. Es waren ja auch immer ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Berufe, ganz unterschiedliche Projekte, die sie am Start hatten. Und diese Begegnung, das ist einfach, glaube ich, das, was mir auf jeden Fall am Ende am stärksten in Erinnerung bleiben wird. Alle Menschen, die dort dabei waren. Ich möchte zum Beispiel, also das möchte ich nochmal wirklich erwähnen. Also wer mich wirklich auch beeindruckt hat, ist Marco Ortmann, der Bestatter. So, am Anfang habe ich damit gar nicht gerechnet, dass das wirklich so gut wird. Aber jemanden aus dem Gewerbe mal zu treffen, der so ein bisschen die Hintergründe lüftet, weil man hat ja auch Angst davor als Mensch. Ne? Also ich weiß noch nicht so genau, wie das irgendwann mit mir passieren wird. Aber seitdem weiß ich auf jeden Fall, von so Marco Ortmann würde ich gerne bestattet werden. Ja. Und dann ist es, glaube ich, sagt das sehr viel auch über die Folge aus, über den Typen auch.
Alle Folgen, bevor wir jetzt das Thema wechseln, sage ich das nochmal, alle Folgen sind ja online, wenn man sich also den Bestatter oder den Propst oder die Radiofrau oder die Kita-Leiterin nochmal anhören will, dann kann man das ja jederzeit machen.
Ja, genau. Also wir haben ja auch einen Webplayer, das ist wortschritte.podigy.io. Dort sind alle Folgen hinterlegt, aber man kann sie natürlich auch bei Spotify, bei iTunes, Audible etc. hören, der entsprechend die Abos hat.
Wir wechseln mal das Thema so ein bisschen. Ich würde gerne mal ein bisschen über Jörg Eils sprechen. Was uns drei hier, Michael Buckelmann übrigens auch, verbindet, ist ja, dass wir Radioleute sind.
Ja.
Was ist das Beste am Radio?
Es ist einfach ein spannendes Medium, weil viel Kopfkino entsteht. Und so Stimmen lösen bei einem ja etwas aus, wenn man sie hört halt. Es fing bei mir wirklich damals in der Kindheit schon an, dass ich wirklich unheimlich gerne Radio gehört habe. Fing damals mit der Hitparade auf WDR 2 an, mit Mel Zandok. Das war auch so das erste negative Erlebnis, was ich so hatte. Ich dachte immer, da sitzt John Wayne im Radio. Also so ein richtiger Cowboy. Ja. Und in Wahrheit war es dann eher ja, so ein Verschnitt wie Rainer Kallmund. Oder wie ich heute. Und das war irgendwie, wo ich dann dachte, ja, das ist echt, da ist eine Illusion zerstört worden. Halt. Nein, aber es ist halt ein tolles Medium. Also ich finde, Julia Winterfeld hat es ja gesagt, es war früher mal das schnellste Medium. Heute ist natürlich das Internet das, was das Radio auch so ein Stück weit eingeholt hat. Also für mich ist Radio nach wie vor Faszination. Was für mich damals auch immer spannend war, ich habe WDR 2 die Sportzeit gehört, immer die Fußballkonferenz. Ja. Also da habe ich samstags in der Badewanne gelegen und Radio gehört oder so. Das ist also ganz spannende Geschichten eigentlich.
Und wie sind Sie dann aus Ihrer Badewanne selbst zum Radio gekommen?
Ja.
Erstmal abtrocknen.
Und dann ja, genau. Der war gut. Ja klar, nachdem ich dann halt wieder trocken war.
Ja.
Ich habe irgendwann eine Einladung bekommen von 1Live damals. 1Live war damals 1995, ist 1Live auf den Sender gegangen. Und die haben in dem Jahr durch die Städte ein Pop-Train geschickt. Das heißt so ein Güterwaggon. Und haben dann in den Bahnhöfen des Ruhrgebiets Radio gemacht. Und die waren damals auch in meiner Heimatstadt Hagen, also in meiner alten Heimatstadt Hagen. Und haben für diese Geschichte halt so einen Kabarett-Comedy-Punkt gesucht und sind dann halt irgendwie auf uns damals gekommen. Ich habe damals Kabarett gemacht mit einem Kollegen von mir, einem guten Freund. die Schattenboxer. Das Blöde war an dem Tag, dass mein Partner nicht konnte. Der war nämlich gerade unterwegs. Aber ich habe dann gesagt, ich mache es alleine. Und wir haben extra für diesen Auftritt auch eine Nummer geschrieben. Mhm. Das war so ein politischer Kinotipp. Ich bin dann raus und habe die Nummer gespielt. Ich gucke in die Augen dieser Menschen und denke mir, Scheiße. Die verstehen ja gar nichts von dem, was ich da... Die ganzen Gags sind total irgendwie versandet. Keiner lachte. Ja klar, und ich habe dann in wirklich die toten Augen von Hagen geguckt. Das waren 12-Jährige, die vor der Bühne standen und sollten jetzt mit Witze über Rudolf Scharping irgendwie klarkommen. Ich bin da echt gestorben. Ich habe das wirklich nur noch runtergeleiert. War überhaupt keine Betonung mehr drin. Ich habe sie Gott sei Dank über die Bühne gekriegt und habe dann in dem Container gesessen, in dem Waggon gesessen und gedacht, boah, das hast du aber richtig versemmelt hier. Und durfte aber nachher noch eine zweite Nummer spielen aus unserem Programm. Das hat funktioniert, aber ist klar, das kam gut an. Es ging um Drogen.
Ja.
Oh, das haben sie verstanden.
Ja.
Ne, also wenn ich dann von Kifferschokolade gesprochen habe und sowas. Bin dadurch einigermaßen, ja, ich sag mal beruhigt, dann wieder nach Hause gefahren, war aber trotzdem verärgert, dass ich die erste Nummer versemmelt habe und dachte mir, ich glaube, ich rufe den besser nie wieder an. Und dann irgendwann habe ich mich dann doch nochmal zusammengerissen und habe dann gesagt, ach, du musst den anrufen. Und dann mit, so hat das dann angefangen halt. War jetzt eine lange Geschichte.
Und,
ne?
Ja, aber es, also die allerwenigsten, die ich beim Radio kennengelernt habe, sind da hingekommen, weil sie da immer schon hin wollten und sich irgendwann beworben haben und genommen wurden. Sondern es gab immer irgendeinen, der kannte einen und durch Zufall und dann hat man da nochmal und so. Und so sind sie bei 1Live ja auch an die Straßenumfrage gekommen, die sie ganz lange gemacht haben.
Ja,
und
erst das später.
Ach so.
Erst später. Also ich habe lange Jahre wirklich Comedy gemacht. Ich hatte auch eine eigene Serie, die 1Live Berufsberatung.
Ja.
40, 50 Folgen waren das ungefähr. Wobei ich einfach immer noch gerne sage, wir haben damals bei 1Live noch sehr viel Satire gemacht, weil es war schon sehr satirisch. Also es war auch schon politisch, was wir dort gemacht haben. Da ging es dann halt um den Atombombentest auf dem Mururoa. Ne? Ja. Also es war schon wirklich nicht reine Comedy, so wie sie heute, glaube ich, ist. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann sagte aber mein Redakteur zu mir, du, ich müsste eigentlich noch mehr tun. Wie siehst du denn, was kann ich denn tun? Ne? Und dann hat er mir gesagt, geh doch mal auf die Straße. Ja. Mach mal eine Umfrage. Das war so die Zeit, wo Stefan Raab draußen rumgelaufen ist für Viva und die Menschen wirklich verarscht hat.
Ja.
Ne? Aber mach doch mal so Umfragen. Und damit habe ich dann angefangen und bin dann nicht wieder losgekommen.
Das ist ja was, was viele Menschen interessiert. Im Radio wird das ja zusammengeschnitten präsentiert, oft so 25, 30 Sekunden. Was für eine Bundesregierung wünschen Sie sich? Und wie lange war der Reporter dafür unterwegs?
Ich war sehr lange unterwegs. Ich glaube, wenn ich es rein netto sehe, habe ich nie was verdient mit meinen Umfragen. Vor allem in den ersten Jahren. Nicht? Ich war vielleicht anderthalb Stunden unterwegs und habe bestimmt mit 25 Menschen gesprochen. Dementsprechend hatte ich natürlich auch nachher über eine Stunde Band zusammen. Musste das Ganze halt natürlich hören.
Man hatte das ja auf Kassetten damals?
Ja, ich hatte einen DAT-Rekorder.
Ja, okay. Ne?
Und musste das Ganze einmal hören, musste es dann komplett wieder schneiden. Also ich war da 4, 5, 6 Stunden beschäftigt mit halt. Ne? Aber es hat mir einfach auch Spaß gemacht. Mir hat das damals schon wirklich sehr viel Spaß gemacht, mich mit den Menschen zu unterhalten. Mir ging es nie, wie Stefan Raab, eben darum, Menschen zu verarschen. Sondern mich haben die Leute interessiert, was sie wirklich zu sagen haben. Klar haben wir damals auch für WDR2-Zugabe auch lustige Umfragen gemacht.
Was ist für Sie gutes Radio? Also
vielleicht, Entschuldigung, wenn ich einfach mal so noch dazwischen gerätsche. Was bei mir wirklich dann nachher auch der Fall war, meine Straßenumfragen waren ja richtige Collagen. Also wenn man heute ja wirklich hört, dann sind da zwei O-Töne hintereinander geschnitten von 20 Sekunden, war es das. Bei mir waren es immer so Statements von 5 bis 10 Sekunden. Das heißt, und wenn man eine Minute voll haben wollte, waren es 10 Statements halt. Und die waren wirklich ja teilweise auch kommunizierend untereinander so geschnitten, dass man das Gefühl hatte, dass die Leute miteinander auf der Straße so gesprochen hatten. Ne? Also das war das Spezielle. Ich habe es damals sogar Stereo geschnitten. Also das war schon was Besonderes damals.
War früher Radio besser?
Ja. Also aus meiner Position heraus würde ich heute sagen, klar, das ist sehr leichtfertig, wenn man sagt ja. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass der Druck heute in den Redaktionen viel zu hoch ist. Ein Programm mit weniger Geld zu machen, ist schon schwierig.
Es ist heute ja auch ein großer... oder was wir in Nordrhein-Westfalen ja nicht kennen zum Beispiel, was man nur über Internet oder Digitalradio kriegt, ist so Hitradio, weil bei uns ja alle Radios, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, einen Bildungsauftrag haben, entweder einen privatrechtlichen oder einen öffentlich-rechtlichen. Aber die beste Lösung, im Radio Geld zu verdienen, ist nur Musik zu spielen, die die Leute hören wollen.
Ich glaube, das ist auch das, was Julia Winterfeld auch so ein bisschen letztes Mal auch gesagt hat. Sie müssen halt die Musik spielen, die bei den Hörern wirklich gut ankommt. Und das zieht halt auch. Und es darf auch nicht zu tief gehen. Das beste Beispiel ist, ich habe wirklich jahrelang für WDR 2 gearbeitet. Da waren halt tolle Leute wie Tom Hegermann noch am Mikrofon, Uwe Schulz. Und die standen auch für seriösen, qualitativen Journalismus.
Wenn ich mich jetzt gleich in Ihr Auto setze und das Autoradio geht an, welcher Sender läuft denn da?
Blöderweise WDR 2, weil ich den irgendwie zuletzt eingestellt habe wegen Sport. Mhm. Aber normalerweise läuft bei mir WDR Cosmo.
Ja.
Und zwar zu 100% gerne. Ich bin nach der Phase von WDR 2 bin ich auf erstmal so musiktechnisch auf WDR 4 umgestiegen, weil die ja plötzlich andere Musik gespielt haben.
Ja.
Ne, weil die haben ja wirklich die Musik meiner Jugend gespielt. Und dann bin ich halt zu WDR 5 gewechselt, weil einer meiner Lieblingsmoderatoren, ich hatte es gerade schon gesagt, Uwe Schulz, irgendwann, glaube ich, auch die Nase voll hat von WDR 2, von den Doppelmoderationen und so weiter. Und ist dann halt zu WDR 5 gewechselt. Ich bin dann mit ihm gewechselt, aber habe dann für mich irgendwann Cosmo entdeckt.
Ja.
Und das finde ich einfach von der Vielfältigkeit einfach sensationell, was die bieten. Die Beiträge sind toll und die Musik... Ja, die hört man nicht auf anderen Sendern. Da ist mal was Türkisches, mal was Chinesisches. Mhm. Irgendwas, was man nicht versteht,
ja.
Aber was einfach irgendwie spannend klingt.
Mhm. Es gibt also noch gutes Radio heute?
Ja, gibt es. Ja. Definitiv.
Gut.
Ich glaube, Deutschlandfunk, WDR 5, WDR Cosmo, die stehen dafür.
Nochmal in Ihre Biografie zurück. Sie sind dann vom Radio in die Agentur und schließlich zur Kirche gekommen.
Ja, ich habe, wenn ich es einwende.
Sehr gerne.
Also ich habe auch in der Agenturzeit gerade die ersten 7, 8 Jahre noch WDR parallel gemacht.
Wie kommt man denn von der Agentur zur Kirche?
Die spannende Frage ist ja auch, wie kommt man zuerst mal vom Radio in die Agentur?
Ja, die habe ich aber nicht gestellt. Ich wollte wissen, wie man von der Agentur zur Kirche kommt.
Ja, das war ja ein Zufall. Wir sind damals in der Agentur beauftragt worden, für die beiden Kirchenkreise einen Film zu drehen. Nämlich genau die Stellenausschreibung, die nachher mein Job wurde.
Ja.
Und ich war da stark mit involviert. Das heißt, ich war in der Entwicklung dieses Films dabei. Aber ich war dann auch bei den Gesprächen und Interviews dabei. Das heißt, ich habe dann Regie geführt.
Ja.
Und das war der erste Berührungspunkt, wo ich dann Lisa Krängel kennengelernt habe, Synodalassistorin Winsbeck. Und dann bin ich in diesen Prozess eingestiegen, mal zu überlegen, Kirche, eigentlich gar kein schlechter Arbeitgeber.
Ja.
Ich kannte das eben auch aus meiner Jugendzeit. Reden wir bestimmt gleich nochmal drüber.
Hey, gerne.
2000 Schritte.
Ja, und dann fing es bei mir an zu rattern. Und dann habe ich angefangen, in meinen Unterlagen, Lebenslauf und alles mal rauszusuchen und habe dann die Bewerbung geschrieben. Und auf dem letzten Tag, 31.12., habe ich sie dann per Mail abgeschickt.
Und zum 1. August 2020, genau. 13 Tage vor mir.
ja, wir sind ja fast parallel eigentlich.
Genau, ging es dann bei uns los.
Ich habe das übrigens nicht bereut.
Was?
Ich habe das übrigens nicht bereut.
Die Frage habe ich mich nicht getraut zu stellen.
Nee, hätten Sie ruhig machen können.
Okay. Nun sind Sie ja kirchlich kein ganz unbeschriebenes Blatt, sondern schon lange evangelisch.
Das stimmt. Das ist praktisch seit der Konfirmation.
Ja. Und die haben Sie in guter Erinnerung?
Die Konfirmationszeit, na klar. Das war auch im Grunde genommen der Anfang meiner Kirchenzeit. Weil ich habe dann auch danach ganz viel in den Jugendgruppen mitgearbeitet.
In Hagen?
In Hagen-Hasper. Ja. Wie Hasper sagen, Hasper.
Okay. Und nicht Hagen. In Hasper. Das ist ja eine Gemeinde, wo Superintendent Kapstein, glaube ich, mal gearbeitet hat.
Das weiß ich gar nicht, ehrlich.
Ja, vielleicht sage ich jetzt auch Quatsch, aber auf jeden Fall Pfarrer Michael Hoffmann, der jetzt in Bottrop ist, genau. Der war in Hasper.
Genau, und der Pfarrer Michael Hoffmann, der kannte auch noch meinen alten Pfarrer, den Jürgen Scher, der jetzt leider in Ruhestand gegangen ist. Und das hat einfach damals sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, ich glaube auch, bin auch ein bisschen sozialisiert worden. Das war einfach eine ganz wichtige und prägende Zeit, glaube ich.
Haben Sie gefremdelt, als Sie dann bei uns hier angefangen sind? Oder war das gleich alles so, auch das ist die Kirche, die ich kenne?
Nö, das, klar, es war schon mal erstmal Neuland. Weil, ich sag mal, wenn man in Jugendgruppen arbeitet, oder ich habe ja auch meinen Zivildienst beim Diakonischen Werk in Hagen gemacht, dann ist es ja immer noch was anderes, als wenn man jetzt in dieses Gebilde reinkommt. Und da war es für mich am Anfang wirklich erstmal so, wo ich dachte, hey, das hat ja schon teilweise noch so Beamtenstrukturen hier. Na, und das ist mir am Anfang schon ein bisschen schwer gefallen. So dieses typische 9-to-5.
Ja.
Ich war kaum da, da drückte mir der Erste so ein graues Fahrtenbuch in der Hand, wo ich dachte, ey, was ist denn mit Excel-Tabelle?
Ja.
das, nö, das, sowas machen wir nicht. Also das war schon ja, ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, das ändert sich gerade was und es passiert eine Menge.
Wenn Sie mal so, also mit einem dezidiert evangelischen Blick, den Sie schon lange kennen, aber natürlich auch mit dem Blick aus Öffentlichkeitsarbeit und Agentur und ich sag mal im weitesten Sinne von außen auf die Kirche gucken, ist Kirche so langweilig, wie viele glauben?
Nein, ich finde, Kirche macht so viele tolle Dinge, die leider von vielen Menschen gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Das kann sein und manchmal ist es auch so, dass das, was man früher oder kürzlicher, manchmal auch in Gottesdiensten erlebt hat, dass es langweilig war, dass das das gesamte Bild von der Kirche als Organisation und Bewegung dann irgendwie betrifft. Und dann vergisst man, dass das Kind im evangelischen Kindergarten ist,
ja, genau,
dass die OGS evangelisch ist und dass ja, da lauter tolle Leute arbeiten, die fantastische Sachen für Kinder und Jugendliche
machen. Ja, für Kinder und Jugendliche, für Menschen in meinem Alter, für noch ältere Menschen. Also die Angebote sind doch super, gerade wenn man sieht, was das diakonische Werk leistet. Mhm. Also ohne das diakonische Werk würde diese Gesellschaft nicht funktionieren. Ja. Ich glaube, dass der Blick ja immer noch so ein bisschen tradiert ist. Also dass sie immer noch glauben, das sind halt die Herren in schwarzen Kittel.
Mhm.
Ich sag's einfach mal so. Ja. Die predigen halt ihre Geschichten von Gott. Und das finde ich langweilig. Das ist nicht meins. Mag ja sein. Muss man denen ja auch zugestehen. Ja. Aber man muss eben auch die andere Seite von Kirche, glaube ich, kennen. Und wahrnehmen halt. Und da arbeiten wir ja auch gerade dran, dass das viel mehr in den Fokus reinkommt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wenn Sie jetzt diesen Blick mal von innen aus der Kirche heraus wenden, was kann Kirche denn besser machen?
Also ich glaube, dass schon eine Menge besser gemacht worden ist. Vielleicht durch den Zwang von Corona. Mhm. Da ist viel, sehr viel Bewegung reingekommen. Ich habe das damals von außen noch in der Agentur beobachtet, in dieser Karenzzeit, die ich hatte. Mhm. Ja, da sind ganz viele tolle Videoprojekte entstanden. Auch zum Beispiel wirklich immer, muss man wirklich sagen, Bottrop ist da wirklich federführend.
Kaffee auf der Kanzel.
Kaffee auf der Kanzel,
gemischte, genau. Tüte.
Sie kennen es auch.
Ich kenne das alles, weil ich ja in Bottrop wohne und die gemischte Tüte immer über die Kita-Gruppe verschickt wird. Und viele Kita-Kinder das ganz super finden.
Ja, und da sind überall tolle Projekte entstanden. In Oer-Erkenschwick gibt es eine Andacht per Telefon.
Mal hat so eine Kiste, die klappt man auf und dann ist der Gottesdienst für einen Moment zu Hause.
Ja, nee, die wird ja dann auch in die Altenheime getragen. Ja. Ne? Sodass die alten Menschen ja auch halt nach wie vor ihren Glauben leben können. Und das ist doch toll, dass Kirche sich in dem Fall natürlich extrem bewegt hat. Und wenn ich noch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, umso besser.
Was hat Sie überrascht bei Kirche?
Also das Erste, was mich überrascht hatte, weil ich war schon länger nicht mehr wirklich in der Kirche.
Ja.
Das war der erste Gottesdienst, den ich besucht habe. Und plötzlich stand da ein Pfarrer in Sandalen, T-Shirt und hielt den Gottesdienst.
Wo war das?
Ja, ich muss dazu sagen, das war ja auch die hausinterne Andacht,
ja,
ne, in Recklinghausen.
Ja.
Daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Also diesen Spagat. Ich habe es nachher verstanden, mir hat man es nachher auch erklärt, ja, zu sagen, auch der Pfarrer ist nur einer von uns, aber irgendwie, ja, ist für mich der Pfarrer ja trotzdem, sollte er erkennbar sein. Mhm. Und das finde ich eben halt, wenn er seine Kleidung trägt, also ja, wenn er seinen Talar trägt, eigentlich schon besser.
Ich finde, ich trage ja oft den Talar, das hat beides. Also es grenzt uns eben ab von der Kirchengemeinde.
Ja.
Und wir sind nicht heiliger oder frömmer oder wissen mehr von Gott. Also Theologie studiert, ja klar. Aber was Gott betrifft, sind wir nicht schlauer als alle anderen auch. Und andererseits erwartet die Gemeinde von uns aber, dass wir einen Segen sprechen, dass wir einen Zuspruch haben, ein tröstendes Wort haben. Und insofern ist das mit diesem Beieinandersein, aus der Gemeinde kommen und abgrenzen, tatsächlich immer auch ein Abwägen.
Ja.
Michael Buckelmann hat von mir ein fantastisches Foto gemacht. Da sind wir auf Norderney und gehen durch die Dünen, um ein Mädchen in der Nordsee zu taufen.
Ja.
Und ich habe auch ein Talar an, aber unten barfuß und schwarze Flipflops. Und das ist auch so ein...
Extra schwarze
Flipflops gekauft. Und das ist auch so eine Verkreuzung von dem einerseits eine Amtsperson zu sein, die eine bestimmte Aufgabe hat, nämlich jetzt eine Taufe zu machen, aber andererseits eben auch mit der Gemeinde unterwegs zu sein.
Schön.
Ja. Angenommen, ich gebe Ihnen 20.000 Euro und Sie können damit ein Projekt verwirklichen.
Ja, erstmal fände ich es gut, wenn Sie es nicht nur annehmen, sondern tun würden.
Ja, okay. Sie würden es annehmen?
Ja, klar, um es halt einzusetzen.
Mhm.
Also irgendwas Vernetzendes. Ich sag mal, ich habe ja sowieso 2-3 Projekte im nächsten Jahr vor, so Netzwerkveranstaltungen. Da wäre sicherlich eine davon. Aber da brauche ich keine 20.000 Euro für, sondern ein bisschen weniger, viel weniger. Ja, man ist ja auch bescheiden.
Ja.
Ne? Aber
da reicht es länger.
Ja, weil es ist ja auch eine, wie ich finde, originäre Aufgabe von mir, so die beiden Kirchenkreise auch so ein bisschen zu vernetzen, dass die Leute sich kennenlernen, dass die aufeinander zugehen. Und ich glaube, da ist Öffentlichkeitsarbeit auch ein Stück weit für zuständig. Und da wäre halt so eine Netzwerkveranstaltung doch was sehr Positives, finde ich.
Ich finde das mit dem Netzwerk.
Soll ich noch sagen, was ich machen würde?
Ja, sehr unbedingt.
Etwas, was ich sehr gerne selber mache, nämlich Bürogolf spielen.
Ja, steht hier noch, Bürogolf. Weil zu den kreativen Ideen, die Sie uns am Anfang, als Sie sich eingearbeitet hatten, vorgestellt haben, eben Bürogolf gehörte. Und ich doch, dann war Corona und keiner konnte sich vorstellen, dass man irgendwie so eine soziale Veranstaltung am Arbeitsplatz macht. Aber jetzt demnächst geht es ja vielleicht wieder. Deshalb dürfen Sie jetzt gerne Werbung machen für Bürogolf.
Das ist eher Minigolf. Minigolf in einem Büro. Das heißt, das Büro bleibt so, wie es ist. Da steht halt der Tisch, der Stuhl, irgendein Schrank. Und dann wird eine Bahn irgendwie aufgebaut in diesem Büro, wo man ja vielleicht unter dem Tisch durchspielt. Vielleicht muss dann auch jemand, der seinen Ball dann unter dem Tisch halt zum Stehen gebracht hat, auch mal unter den Tisch krabbeln und von dort aus weiterspielen. Also das ist Bürogolf im Grunde genommen. Es gibt halt am Ende gibt's so ein Loch, wo man reinspielen muss, und es gibt einen Startpunkt. Das kann auch mal durch so einen großen Saal, durch eine ganze Stuhlreihe irgendwie passieren.
Und das macht man in Mannschaften nach Feierabend?
Ja. Also wenn wir 20.000 Euro haben, können wir es auch während der Dienstzeit machen.
Das ist richtig. Ne? Interessant. Da freue ich mich schon
sehr
drauf.
Wenn
ich da unter dem Schreibtisch von Frau Karpenstein da nach meinem Golfball suche und so.
Ich habe gerade dazwischen gequatscht. Ja. Ich habe schon ein Turnier gewonnen. Von daher ist wahrscheinlich meine Leidenschaft extrem hoch.
Alles klar. Dann
ich spiele nicht mit.
Geht es um die Verteidigung. Ach so, ich dachte, es geht um die Verteidigung des Pokals.
Nein, auf keinen Fall.
Ich habe eben gedacht, so Netzwerken ist ja auch Ihre Aufgabe, denn Sie können ja nicht als Öffentlichkeitsreferent für neue Medien die Öffentlichkeitsarbeit für 10 Städte machen. Nee. Das geht ja gar nicht, ohne sich heillos zu verzetteln. Das heißt, inspirieren, vernetzen, fördern, ist ja so ganz wichtig. Und da würde mich noch mal interessieren, was ist eigentlich gute kirchliche Öffentlichkeitsarbeit? Wie geht das?
Ich sag mal, Kirche ist eine Marke, nach wie vor. Eine Marke mit einer geilen Markenbotschaft.
Das ist richtig.
Die wird aber manchmal halt noch nicht richtig gut präsentiert. Ich denke zum Beispiel an den Gemeindebrief. Mit allem Respekt, da sitzen Menschen, Ehrenamtliche dran, die das tun, die ihr Herzblut reinstecken. Ja. Das ist alles gut. Aber es ist eben nicht 2020. Mhm. Das ist, da müssen wir moderner, da müssen wir frischer werden. Und da muss man auch vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich bin letztens gefragt worden, kannst du mal einen Flyer machen? Kannst du mal ein Plakat machen? Mhm. Nee, kann ich nicht. Ich bin kein Grafikdesigner. Für Sachen, die wir nach außen spielen wollen, müssen wir Profis ranlassen. Das ist leider so.
Ich weiß gar nicht, ob das von Coco Chanel ist oder nur von irgendjemandem, der da gearbeitet hat, aber da ging es darum, wieso die Parfümflakons immer so schwere Glasflaschen sind und wieso das alles immer so und in so einer Verpackung und dann ist da noch so eine Pappe drin und so. Und ob das dann alles sein müsste. Und dann hat entweder Coco Chanel oder irgendjemand anders gesagt, wenn der Inhalt wertvoll ist, dann muss die Verpackung auch wertvoll sein. Ja. Und das ist mir so im Kopf geblieben, weil wir dann auch oft so sagen, ja, aber das macht es ja auch menschlich, wenn unser Gemeindebrief so von uns selber gemacht wird und so. Und wir vergessen, dass jeder 14-Jährige auf seinem Handy ansprechendes Design machen kann.
Genau.
Und jedes Handy mittlerweile Fotofilter hat, damit die Sachen ordentlich aussehen können. Und wir sitzen leider oft dann überfordert davor und wissen auch nicht so genau, wie wir es eigentlich
machen sollen. Deswegen war es mir einfach auch so wichtig, dass wir hier bei Wortschritte mit dem Michael Bokelmann halt einen Fachmann für Fotografie und Videografie dabei haben, der das begleitet. So dass wir halt eben nicht nur den Podcast irgendwo in die Welt stellen können, sondern dass wir ihn auch bewerben können. Nämlich mit ordentlichen, tollen Fotos, wo wir vielleicht noch ein paar Geschichten hinterschreiben. Und das macht es dann halt. Wo wir es dann breit streuen können, auf Webseiten, in den Social-Media-Kanälen. Und das ist es eben. Als wenn wir jetzt unterwegs einfach noch mal eben kurz, komm, lass uns noch mal schnell ein Selfie machen oder so. Ja, das ist es eben.
So wie ich eben.
Nein, das war damit gar nicht gemeint. Aber da würde es ja darauf hinauslaufen, dass man wirklich sagt, ja, es ist mal eben gemacht. Und dieses mal eben gemacht sieht man leider manchmal auch.
Wir nähern uns gleich unseren 3000 Schritten hier.
Ach, schon?
Ja, schon.
Ist ja Wahnsinn, ich habe noch gar nichts über mich erzählt.
Das ist das, was viele Gäste in Wortschritten erlebt haben, dass die Zeit dann plötzlich doch ganz schnell vorbei ist. Sie haben bei Instagram so eine Kachel eingeführt, da muss man ein Wort sagen, evangelisch ist.
Ja.
Evangelisch ist?
Na, ich habe ja schon mehrere Kacheln selber befüllt. Und ich habe auch die Kachel befüllt, evangelisches Disco. Mag jetzt für manche befremdlich wirken, aber da steckt auch die Geschichte hinter. Weil wir haben damals in der Jugendgruppe oder in der Jugendarbeit, hatten wir ein Pfarrhaus, ein Gemeindehaus. Ich sag mal, wo nachmittags halt die Bastelgruppe war, die Frauengruppe mit ihrem Kaffeetrinken oder so. Und das war's dann. Und wir sind dann damals halt von der Jugendgruppe hergegangen und haben zu unserem Pfarrer gesagt, so, wir wollen jetzt mal hier einen Disco-Abend machen. Mhm. Und der hat dann gesagt, ja, mach doch. Ja. Und dann haben wir Disco gemacht. 99 Pfennig Eintritt damals, weil wenn man eine Marke genommen hätte, hätte man irgendwie GEMA zahlen müssen oder sowas. Ja, und dann haben wir das ausgehängt. Das waren nicht nur die Menschen aus den Jugendgruppen da, sondern das war so halb Haspe da. Ja, und das war toll.
Ja.
Dass man uns das Vertrauen geschenkt hat, es zu tun. Und genau das ist es, was heute passieren muss. Man muss den jungen Menschen, den kreativen Menschen, ja, Verantwortung geben. Man muss sie auch mitnehmen auf die Reise und auch machen lassen. Das ist für mich evangelisch.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Und bevor wir jetzt gleich wieder am Parkplatz sind, möchten Sie noch wen grüßen?
Ja, bevor ich es vergesse. Also ich möchte gerne zwei Menschen noch mal erwähnen, die an diesem Podcast maßgeblichen Anteil haben. Das ist einmal der Stefan Keim, Kulturjournalist, WDR 4, 5, 3, der macht eigentlich alles dort. Das ist die Stimme vorne im Anfang des Trailers.
Der Podcast mit Jörg Eilz.
Genau, der ist das. Und ich möchte noch mal den Tim Heinrich erwähnen, haben wir am Anfang gar nicht drüber gesprochen. Bei dem war ich, bevor es losging und klar war, wir machen jetzt Wortschritte im Gehen, war ich bei ihm zu einem kleinen Workshop, weil ich bin ein totaler Techniktrottel und habe mich von ihm beraten lassen und habe mir von ihm erklären lassen, was ich für eine Technik brauche, wie ich sie einsetzen kann, wie ich sie nutzen kann und. Und bei den beiden möchte ich mich nochmal wirklich bedanken. Ohne die beiden wird es auch Fortschritte so nicht geben.
Na, dem schließen wir Hörerinnen und Hörer uns natürlich gerne an. Und jetzt ist der Parkplatz irgendwie voll geworden. Die Wasserburg hier ist beliebt.
Vielleicht schon wieder eine Hochzeit?
Brautpaare, die sich hier vielleicht das alles angucken wollen für ihre Hochzeiten im nächsten Jahr.
Also wer mal gerne heiraten möchte, das ist eine tolle Location.
War es so schlimm, wie Sie gedacht haben?
Nee. Nein, aber das ist doch eine andere Rolle. Ne?
Dann sind wir gespannt auf Folge 26, wenn Jörg Eilz wieder die Fragen stellt. Danke für heute.
Ja, ich danke auch. Sie haben es toll gemacht, super. Da hat sich dann doch das Praktikum damals...
Wenn Sie mal eine Urlaubsvertretung brauchen.
Selbstverständlich, komme ich gerne auf Sie zurück. Vielen Dank, Herr Riesenberg.
Sehr gerne.